Hallo und herzlich willkommen zu Ressourcen Neudenken, dem Podcast der DGAW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und in der heutigen Folge geht es um das Projekt ProGeoUp, Umsetzung der Produktverantwortung durch Kreislaufschließung bei Geokunststoffen. Ja, was das ist, worum es geht und warum das gerade in der heutigen Zeit so wichtig ist durchzuführen, darüber wollen wir gleich sprechen, nachdem ich beide Gäste im Podcast einmal vorgestellt habe. Zu Gast am Mikrofon mir zugeschaltet sind einmal die Frau Prof. Dr. Sabine Flamme und der Herr Prof. Dr. Frank Heimbecher. Frau Flamme, ganz kurz zu Ihrer Person, ist Professorin an der FH Münster im Bereich Bauingenieurwesen. Lehr- und Forschungsgebiet sind Ressourcen, Stoff, Strom und Infrastrukturmanagement. Hallo Frau Flamme, herzlich willkommen im Podcast.
Hallo von mir.
Ja, und dann, ich habe es schon angekündigt, mit dabei ist der Prof. Dr. Frank Heimbecher, ebenfalls von der FH Münster aus dem Bereich Bauingenieurwesen, Geotechnik und Bauverfahrenstechnik Tiefbau. Und auch an Sie ein herzliches Willkommen im Podcast. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, hallo. Guten Tag.
Ja, klasse. Ich habe es ja schon gesagt, also wir wollen heute mal ein bisschen das Projekt ProGeoUp als Anlass für diese Podcast-Folge nehmen. Es geht eben darum, Kreislaufschließung bei Geokunststoffen. Und als ich für das Thema recherchiert habe, habe ich mich gefragt, also was fällt eigentlich alles unter den Begriff Geokunststoffe? Warum sind die in der Bauindustrie eigentlich so wichtig und wo werden diese überhaupt eingesetzt? Herr Heimbecher, wollen Sie vielleicht mal mit der ersten Frage und beziehungsweise der ersten Antwort starten?
Ja, kann ich gerne übernehmen, sehr gerne sogar. Ja, Geokunststoffe, der Name sagt schon, hat natürlich mit Kunststoffen zu tun. Es ist ein, ja, ich sag mal, sind Produkte, die tatsächlich in der Infrastruktur, im Bauwesen ja zunehmend, muss man sagen, eine zentrale Rolle spielen. Wir setzen sie vorwiegend ein, alles, was irgendwo mit dem Boden zu tun hat, also ich sag mal im Boden, um den Boden mit Hilfe dieser, ich sag mal, Geokunststoffe tatsächlich einerseits zu verbessern und ich sag mal, aber auch den Boden dementsprechend tragfähiger zu machen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Straße baue, nur mal als Beispiel, ich baue eine Straße auf einem Baugrund, der einen Boden aufweist, der nicht besonders tragfähig ist. Das heißt, der Boden könnte sich, ich sag mal, wenn er belastet ist, stark zusammendrücken, wird üblicherweise dieser Boden ausgetauscht. Ich kann aber diesen Austausch beispielsweise verhindern oder eben reduzieren, dass ich beispielsweise Geokunststoffe einsetze. Dort werden dann als Geokunststoffe beispielsweise Geogitterstrukturen eingebaut. Das muss man sich vorstellen, ja, wie, ich sag mal, ein Netz aus einer Gitterstruktur. Die Gitter haben beispielsweise eine Öffnungsweite von 50 auf 50 Millimeter, kleiner oder größer. Es gibt unterschiedliche Produkte. Die setze ich dort ein, um eben den Boden tragfähiger zu machen. Das ist ein Anwendungsgebiet. Wir haben andere Anwendungsgebiete, auch was die Geokunststoffe betrifft. Das sind zum Beispiel im Deponiebereich das Thema Abdichtung. Also Abdichtung mit sogenannten Kunststoffdichtungsbahnen. Die Kunststoffdichtungsbahnen zählen auch zu den Geokunststoffen, um eben beispielsweise eine Deponie eben abzudichten. Oder denken Sie an Tunnelbauwerke. Auch Tunnelbauwerke müssen abgedichtet werden. Man sieht die Abdichtung nicht. Die ist hinter der großen Betoninnenschale, die man sieht, wenn man durch den Tunnel durchfährt. Das sind Kunststoffdichtungsbahnen, also 2-3 Millimeter dicke Bahnen, die ineinander verschweißt werden. Auch ein Part, die wir zu den Geokunststoffen zählen. Oder beispielsweise Fließstoffe. Jeder hat vielleicht schon mal einen Fließstoff in der Hand gehabt, kennt das. Auch die werden im Straßenbereich eingesetzt als trennendes Medium. Das heißt, ich kann damit, groben Boden von feinkörnigen Boden beispielsweise trennen, dass sie sich nicht miteinander vermischen. Auch das ist eine Anwendung im Straßenbereich. Also die Anwendungen sind da sehr, sehr vielfältig. Ich habe als, Geotechniker durchaus viel damit zu tun, weil wir eben sie im Boden einsetzen oder eben auch in sogenannten Grundbauwerken, wo zum Beispiel auch Stützkonstruktionen zugehören. Wir bauen also ganze Stützwände, sage ich jetzt mal, aus diesen Geokunststoffen. Das heißt, wir bauen Geogitterlagen, diese Gitter, von denen ich schon gesprochen habe, in den Boden ein. Dann kommt eine Bodenlage dazwischen, die verdichtet wird. Dann kommt die nächste Gitterlage und so weiter und können damit Stützkonstruktionen, also wenn man so will, für Geländesprünge, neben einer Autobahn oder einer Straße, bauen, ausführen von 5, 6, 7 Meter Höhe, ne? Die allein halten dadurch, statisch halten durch diese Gitterstrukturen. Das heißt, die Produkte, die wir da einsetzen als Geokunststoffe, haben eben die Besonderheit, sie müssen sehr langlebig sein. Ne? Ich sag mal, wenn ich heutzutage eine Straße baue, eine Stützwand oder was auch immer, dann reden wir ja von, ich sag jetzt mal, Nutzungsdauern von 50 oder 100 Jahren, nur mal als Beispiel. Das heißt, die Produkte müssen natürlich auch diesem Anspruch genügen. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite müssen sie natürlich auch diese ganzen Anforderungen erfüllen. Wenn ich also eine Stützwand habe, habe ich eine statische Konstruktion. Das heißt, diese Konstruktion, diese Gitter, diese Kunststoffgitter müssen statisch bemessen werden. Das heißt, sie müssen natürlich auch statisch wirksam sein. Statisch heißt also, es geht hier um eine Standsicherheit der Konstruktion. Und die muss natürlich dann eben durch den Kunststoff, durch diese Kunststoff gewährleistet sein. Das ist ganz besonders wichtig, gerade bei Bewährungsfunktionen. Das geht auch dann so ein bisschen in die Thematik, die wir heute besprechen, was das Thema Wiederverwendung, Recycling betrifft. Ich muss natürlich auch schauen, dass ich ein entsprechend hochwertiges Material habe, was ich da verwenden kann.
Ja, ist denn, also das, was Sie gerade ausgeführt haben, ist das Haupteinsatzgebiet von Geokunststoffen dann der Straßenbau? Das ist meine erste Frage. Und welche Vorteile haben Geokunststoffe? Sie hatten eben die Stabilität schon angesprochen. Ja. Ist die Herstellung auch günstig, in Anführungszeichen, sage ich mal? Oder welche Vorteile bieten diese?
Also es gibt mittlerweile, und da sind wir ja im Baubereich momentan auch sehr aktiv, muss man sagen. Stichwort Nachhaltigkeit, reden wir ja auch heute drüber. Man ist mittlerweile so weit, dass man ganz gut belegen kann durch entsprechende Bilanzierungen, dass der Einsatz von Geokunststoffen, das ist der übergeordnete Begriff, wo eben die einzelnen Bereiche, die ich gerade schon so angerissen habe, zugehören, dass diese Produkte tatsächlich einen Vorteil bringen im Hinblick auf die Konstruktion, im Hinblick auf den Straßenbau, was tatsächlich das Thema der Nachhaltigkeit betrifft. Das heißt, was ich gerade schon erwähnt habe, die Alternative ist, wenn ich einen, ich sag mal, schlecht tragfähigen Boden habe, um beispielsweise eine Straße zu bauen, müsste ich diesen Boden komplett austauschen oder mit einer entsprechenden Verbesserung durch Zusatzmittel, Zusatzstoffe und so weiter verbessern. Das kann ich mir ersparen, indem ich eben diese Produkte einsetze. So, und wenn ich das natürlich dann insgesamt bilanziere, wird man relativ oder kann man, wie gesagt, sehr gut nachweisen heutzutage, dass das tatsächlich einen Vorteil hat und natürlich auch im neben dem, ich sag mal, ökologischen Vorteil, dann geht es natürlich auch in das Thema der Wirtschaftlichkeit rein, logischerweise. Das ist natürlich immer noch der Hauptaspekt. Der ist ein Vorteil auf jeden Fall gegeben. Ne, das muss man so sagen. Und das führt natürlich auch dazu, dass man, obwohl man es vielleicht gar nicht so in der Praxis oder, ich sag mal, wenn man, ich sag mal, ganz einfach gesagt, durch die Gegend fährt, sieht man es gar nicht so deutlich. Aber die Anwendungsbereiche sind da sehr, sehr vielfältig. Und auch die Industrie, die dahinter steckt, die Planungsbüros, die ausführenden Unternehmen, die damit zu tun haben, die sind schon sehr, sehr breit aufgestellt und also die Massen zeigen schon, dass da einiges auch verbaut wird. Weltweit auch, muss man sagen.
Ja. Wenn wir da jetzt mal drauf gucken, wir hatten in der Vergangenheit, also auch im Podcast schon öfters drüber gesprochen, welchen Anteil die Baubranche eigentlich an, also globalen CO2-Emissionen, aber auch Abfallmengen hat. Da würde mich an der Stelle mal interessieren, also wenn wir über Kreislaufschließung bei Geokunststoffen sprechen, ist das ein sehr dringendes Thema? Also können Sie da erzählen, von welchen Abfallmengen wir eigentlich sprechen innerhalb der Baubranche, vielleicht auch global?
Also vielleicht kann ich da kurz einhaken. Erstmal muss man sagen, dringendes Problem. Also wir haben ja gesehen, oder Herr Heinbecher hat ja dargestellt, welche Anwendungsbereiche es gibt. Also erstmal haben wir sehr innovative Anwendungsbereiche. Wir haben ein sehr hochwertiges Material. Von den Mengen her ist es im Prinzip so, dass ungefähr 150.000 Tonnen pro Jahr anfallen. Herr Almbecher hat es ja schon skizziert. Normalerweise sind diese, ich sag mal, Geokunststoffe ja ausgelegt auf teilweise bis zu 100 Jahren. Wir haben aber immer mehr Baustellen, Einsatzzwecke, zum Beispiel, die eher temporärer Natur sind, sodass auch hier möglicherweise auch noch eine Steigerung da ist. Das heißt also, dass man sich jetzt also um diese Materialien auch kümmern sollte. Einerseits, wie gesagt, wegen der Materialqualität, auf der anderen Seite aber auch, weil wir immer höhere Anforderungen auch in der Ressourceneffizienz und im Umweltschutz durch zum Beispiel den Green Deal, durch im Prinzip die Plastikstrategie, die Bauproduktenverordnung und sonstige Dinge bekommen, sodass wir hier dann eben auch, ich sag mal, zirkuläre Prozesse entwickeln wollen, wo zum Beispiel dann eben auch Hersteller zum Beispiel auch die Produktverantwortung übernehmen. Und wir sehen das eigentlich in den Niederlanden schon. Wenn wir da mal über die Grenze schauen, dann ist es so, dass wenn dort diese Materialien eingesetzt werden, also vor der Vergabe eigentlich schon Lösungen für die Kreislaufschließung gegeben werden müssen, sonst dürfen die Produkte eigentlich schon gar nicht mehr eingebaut werden. Also von daher sind da schon, ich sag mal, mehrere Anlässe, sich über Kreislaufschließung dann hier in dieser Thematik Gedanken zu machen.
Was man vielleicht noch ergänzen kann, eben als Beispiel, was die Sabine Firmer gerade gesagt hat, die temporären Anwendungen. Also Stichwort Stromtrassen. Ne? Wir sind ja gerade dabei, gerade in Deutschland die großen oder langen Stromtrassen zu bauen. Gerade in, ich sag mal, Gebieten, wo eben die Böden, von denen ich anfangs gesprochen habe, eben nicht besonders tragfähig sind. Oder das Stichwort Windkraftanlagen. Das heißt, ich brauche temporäre Baustraße. Ich muss irgendwo da hinkommen, ich muss wieder zurückkommen, ich muss meine großen Maschinen über, ich sag mal, diese Felder bewegen können, ohne dass sie in den Boden einsinken. Und das sind typische Anwendungsfälle, temporäre Anwendungsfälle auch eben für diese Geokunststoffe. Und da ist es natürlich dann interessant, sie dann auch wieder zurückzubauen.
Ja. Frau Flamme, Sie hatten jetzt gerade schon die Niederlande als positives Beispiel angesprochen. Da würde mich jetzt natürlich dann der Vergleich zu Deutschland interessieren. Wie werden denn bei uns, also Geokunststoffe, derzeit entsorgt? Ist das einfach rausgerissen und dann ab damit? Oder wie wird das eigentlich gehandhabt hier, wenn das bei Vergabe nicht geklärt wird?
So ein bisschen, wie Sie es gerade skizziert haben. Das okay. heißt, rausgerissen und ab damit. Aber rausgerissen und ab damit ist nicht ganz so einfach, weil, wie Herr Heimbecher skizziert hat, haben wir hier teilweise sehr hohe Zugfestigkeiten. Das heißt, ja, Sie müssen sich vorstellen, wir haben eher so Gewölbestrukturen oder ja so Knäuel, die dann auf der Baustelle anfallen. Das sind dann auch nicht die reinen Kunststoffe, sondern das sind ja Kunststoffe dann auch, ich sag mal, vermischt mit dem Boden dann letztendlich, mit der Mineralik. Das heißt, wir haben ein Konglomerat aus Mineralik und Kunststoff. Die Frage ist, wo geht das zurzeit hin? Also der Weg ist eigentlich zurzeit in die energetische Verwertung, aber aufgrund der, ich sag mal, der heterogenen Gegebenheiten beziehungsweise des, ich sag mal, schwer händelbaren Knäuels, was man da so hat, schreit jetzt eine Müllverbrennungsanlage auch nicht gerade hier. Und wie gesagt, der Weg dorthin ist jetzt nicht gerade der sehr attraktiv ist. Und da gehört das Material eigentlich auch nicht hin. Also einerseits wegen der hochwertigen Kunststofffraktionen, aber andererseits eben auch, weil praktisch die Müllverbrennungsanlagen in dem Bereich ja mittlerweile auch, sag mal, ausgelastet sind, dieses Material aufgrund der Vermischung mit der Mineralik auch nicht besonders gerne annehmen. Und wie gesagt, auch die Aufgabe, es muss eigentlich erst vorher zerkleinert werden. Auch die Zerkleinerung ist eine Herausforderung hier, weil wir erstmal Zerkleinerungsaggregate finden müssen oder mussten, das kommen wir auf unser Projekt, die letztendlich dazu in der Lage sind, diese Knäuel auch eben zu zerkleinern.
Mhm. Vielleicht bleiben wir einmal kurz bei dem Punkt. Ich finde das mich ganz interessant. Also vielleicht können Sie dann ja mal, also wenn wir das mal von der anderen Seite anschauen, welche Möglichkeiten hätten wir denn für das Recycling beziehungsweise für die Wiederverwendung? Also wie groß sind da Potenziale und was wäre der beste Weg dann, das eigentlich zu recyceln, das Material?
Also wir sind ja momentan auf dem Weg, also auch in unserem Projekt, oder wir haben schon ein Vorprojekt gehabt, wo wir uns im Prinzip den Kreislauf schon mal anschauen konnten, weil wir schon der Meinung sind, dass diese Materialien dann erstmal auch für die Wiederverwendung zum Beispiel gedacht sein sollten, vor allen Dingen, wenn wir in temporären Anwendungen sind. Das bedeutet aber, die Herausforderung besteht, wie bekommt man dann praktisch diese ja eigentlich Matten oder Lagen letztendlich so wieder aus der Baustelle heraus, dass sie praktisch in die Wiederverwendung gehen können. Also das war so die erste Herausforderung, der wir uns gestellt haben. Und das, wie gesagt, da fangen wir praktisch mehr oder weniger in der Kreislaufwirtschaft relativ weit oben in der Hierarchie an. Und das war erstmal unser erster Punkt. Wenn dieser Punkt nicht, ich sag mal, möglich ist, weil zum Beispiel dann, ich sag mal, über die Qualität oder über eine Beschädigung des Geokunststoffes eine Wiederverwendung nicht möglich ist, dann wollen wir ins Recycling, bedeutet im Prinzip aber auch, wir müssten praktisch diese Materialien aufbereiten. Heißt also, wir müssen ein geeignetes Zerkleinerungsaggregat finden. Wir müssen schauen, dass wir ja praktisch mehr oder weniger die Kunststoff- und Mineralik hier trennen. Entweder über Siebung oder über Siebung und Wäsche. Und dann, wie gesagt, wollen wir im Prinzip diese Granulate auch wieder in den Kreislauf zurückgeben. Weil wir hier, wie gesagt, wir haben teilweise Monokunststoffe, wir haben teilweise Mono-PET-Fraktionen oder Mono-PE-Fraktionen, die dann eben hochwertig sind und wieder in den Kreislauf gehen können. Aber die Herausforderung besteht eben in der Verunreinigung praktisch durch die Mineralik.
Mhm. Ja, finde ich einen interessanten Punkt. Also wie sieht das denn aktuell dann aus? Haben wir überhaupt die Möglichkeit, das zu tun? Also können wir ein Recycling dafür schnell umsetzen oder müssen da, weiß ich, die ganzen Logistikketten, also irgendwie muss das Material dann ja zum Beispiel von den Baustellen auch wieder raus und dann weiter transportiert werden. Gibt es das schon? Kann man das nutzen? Müssen Prozesse etabliert werden? Wie ist der Stand aktuell?
Ja, kann ich vielleicht mal kurz mit anfangen und Sabine kann es gerne ergänzen, glaube ich, da passen wir ganz gut zusammen. Genau, der Stand ist so ein bisschen so, wie die Kollegen gerade schon gesagt haben, dass wir da durchaus noch Lücken haben. Ganz klar Lücken haben, weil ich sag mal momentan sich eben, wenn man jetzt mal bei den Herstellern bleibt, die Hersteller der Geokunststoffe, die eben auch sehr stark in Deutschland aktiv sind, nur als Beispiel mal, die produzieren natürlich und liefern ihre Geokunststoffe an den Besteller. Der Besteller ist das ausführende Unternehmen. Der übergibt natürlich dann sein Projekt irgendwann mal an den Eigentümer, an denjenigen, der es beauftragt hat, und da liegt das Produkt dann. Das heißt, der Hersteller selber hat, und das wäre der Idealfall, vielleicht die Informationen, dass er weiß, wo seine Produkte liegen und welche Produkte das sind. Aber wenn man jetzt mal in die Vergangenheit schaut, ist das größtenteils aber nicht so. Ne? Das heißt, es wird verkauft, es wird produziert und verkauft. Das ist ja nun auch mal das Geschäft. Und dann liegen die Produkte da. Das heißt, es ist teilweise eben nicht bekannt, wo die Produkte genau liegen und vor allen Dingen, was es dann genau für Produkte sind, beziehungsweise welche Rohstoffe an Kunststoff beispielsweise darin enthalten sind. Und das ist natürlich zum Beispiel auch ein Punkt, mit dem man sich auseinandersetzen muss, auch für die Zukunft. Ne? Wie regelt man das für die Zukunft? Und wenn ich es denn zurückbaue, das ist dann, was die Kollegin Flamme mit Sicherheit ergänzen kann, wie sieht es mit der Logistik aus? Beziehungsweise wir haben dann natürlich auch, wenn ich jetzt mal eine Baustelle habe, ich habe von diesen temporären Baustraßen gesprochen, da habe ich dann relativ große Mengen, die dann eben bei einem Einzelprojekt anfallen, die aber jetzt in Relation dazu, dass man jetzt, ich sag mal, ein ganz großes Logistikmanagement aufbaut, doch dann wieder relativ klein sind. Das heißt, ich habe dann verteilt über längere Zeiträume gewisse Bereiche, wo ich Rückbauaktivitäten und damit auch Kunststoffe gewinnen kann. Aber ich sag mal, die Menge insgesamt ist nicht so groß, dass ich sag mal, da ein kontinuierlicher Logistikprozess beispielsweise hinterstehen würde. Und das ist genau der Punkt, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und da fehlt tatsächlich ein Ansatz bis jetzt.
Welche Bedingungen müssen denn dann insgesamt überhaupt erfüllt sein, damit wir überhaupt das, ja, die Wiederverwendung von Geokunststoffen denken können? Sie hatten jetzt gerade schon angesprochen, man muss natürlich erstmal wissen, welches Material da genau verbaut ist. Das bedeutet ja Herstellerverantwortung, da hatten wir ganz am Anfang das schon mal angeklungen. Das wäre wahrscheinlich dann so eine Bedingung, die erfüllt sein müsste, ja. Oder?
Ja, man kann, also das könnte ich vielleicht ganz gut noch ergänzen. Ein ganz wichtiger Punkt ist tatsächlich, dass das Thema der Regularien, wenn man ganz ehrlich ist. Denn es ist eben so, dass die Geokunststoffe, wenn man jetzt mal Deutschland und Europa nimmt, auf europäischer Ebene, ich sag jetzt mal, reguliert werden, genormt werden. Das heißt, auf europäischer Ebene ist festgelegt, dass beispielsweise in der Regel und eigentlich auch verpflichtend tatsächlich neues Material, Virgin-Material eingesetzt werden darf, beziehungsweise in absolut geringen Anzahlen unter 5%. Auch Recyclingmaterial, aber beispielsweise eben nicht für Konstruktionen, die, was ich anfangs sagte, zum Beispiel eine Standsicherheitsaufgabe haben, wie diese Stützkonstruktion, von der ich gesprochen habe. Das heißt, von den Regularien her habe ich erstmal eine ganz klare Einschränkung, was tatsächlich dann den Einsatz von Rezyklaten betrifft. Und das ist ein Punkt, der natürlich, ich sag mal, dann auch angepasst, geändert werden muss. Da ist man auch bei, da ist man aktiv, weil man natürlich erkannt hat, das kann nicht so bleiben. Der Hintergrund war in der Vergangenheit, dass man natürlich gesagt hat, man ist damit aber sicher, dass man, ich sag mal, homogenes, sauberes Material mit gleichen Eigenschaften natürlich dann auch in die Bauwerke kriegt, was ja auch in Ordnung ist. Aber im Laufe der Zeit hat man halt festgestellt, jetzt gerade aktuell, das können wir so nicht machen oder nicht mehr halten, wenn wir tatsächlich in die Verwendung von Rezyklaten stärker rein wollen. Also von der Seite ist tatsächlich auch noch ein Punkt, den man besprechen muss oder der geregelt werden muss, der natürlich momentan, wenn ich jetzt es einfach machen wollte, tatsächlich erstmal diese Anwendung oder diese Rückbau und Wiederverwertung erstmal verhindern würde, weil es einfach nicht darf. Ne? Und da muss man eben auch dran arbeiten und da sind wir aber parallel auch dran.
Mhm. Jetzt haben Sie gerade schon auch ein wichtiges Stichwort gesagt mit Virgin-Materialien. Wenn wir jetzt mal die Wiederverwendung von Geokunststoffen denken und den ganzen Prozess, der dahinter steckt, ist das dann am Ende konkurrenzfähig zu Virgin-Materialien, also zu neu hergestellten Geokunststoffen? Rechnet sich das dann am Ende oder haben wir hier wieder ein Problem, das wir lösen müssen, weil es einfach dann am Ende teurer wird?
Im Prinzip ist es so, dass es hängt ja immer davon ab, wie die Gesamtsituation ist. Ne? Also ich sag mal, ich brauche für die Herstellung von Kunststoffen, brauche ich Öl. Und da ist natürlich immer die Frage, wie sind die Preise? Ne? Und es ist ja auch mal die Frage, wie gut komme ich an Rezyklate? Das ist eben auch ein Thema, was tatsächlich die Kollegin Flamme gerade gesagt hat. Wenn ich zum Beispiel, ein typischer Anwendungsfall oder Rohstoff ist Polyethylen. was man aus der Getränkeindustrie beispielsweise ganz gut kennt. Die ganzen Trinkflaschen und so weiter sind auch aus Polyethylen gemacht. Da ist es tatsächlich für die Hersteller, selbst wenn ich es wollte, momentan tatsächlich gar nicht so einfach, an entsprechenden Rezyklaten dran zu kommen, die jetzt nicht aus dem eigenen Rückbau kommen, weil es genug andere Industriezweige gibt, die gerne auch auf diese Rezyklate zurückgreifen. Das heißt, das ist natürlich immer die wirtschaftliche Frage, was ist jetzt wirtschaftlicher, unwirtschaftlicher? Und deswegen ist auch natürlich der Ansatz möglichst, ich sag mal, das eigene Produkt zu verwenden. Aber wenn ich jetzt mal bei Polyethylen bleibe, da kriege ich es einfach aufgrund des Chemismus und allem, was dazugehört, kriege ich es hin, letztendlich, wenn man so will, Eigenschaften eines Virgin-Materials wiederherzustellen. Bei anderen Rohstoffen ist das ein bisschen komplizierter. Und da geht natürlich dann auch die Forschung hin, dass man gucken muss, wie kann ich die ertüchtigen, um, ich sag mal, auf das gleiche Niveau, sage ich es jetzt mal, zu kommen wie Virgin-Material.
Aber die Fragestellung, die Sie jetzt gerade dargestellt haben, ist natürlich was, was wir auch natürlich hier in diesem Bereich auch untersuchen wollen. Wir werden uns auch einerseits die Prozessschritte anschauen, die notwendig sind, um praktisch zu in der Wiederverwendung, aber eben dann auch im weiteren im Recycling. Wir werden uns praktisch mehr oder weniger dann eben auch, diese Prozessschritte werden wir bewerten. Das heißt einerseits ökologisch, also aber eben auch ökonomisch, weil es muss natürlich auch in irgendeiner Form tragfähig sein. Und das wird im Prinzip nachher, ich sag mal, möglicherweise dann auch, ich sag mal, in einem Geschäftsmodell landen. Also das ist jedenfalls unsere Zielsetzung, dass wir hier, wie gesagt, dann auch wirklich geschlossene Kreisläufe hinbekommen, die dann eben aber auch bewertet sind. Also.
Ja, an der Stelle wäre es ja ganz schön, Frau Flamme, jetzt dürfen Sie gerne auch das Projekt einmal skizzieren. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Also das Projekt ProGeoUp, wir sprechen jetzt die ganze Zeit drüber und das sind natürlich Fragestellungen, mit denen Sie sich auch beschäftigen. Aber was sind denn so die Hauptziele des Projektes? Was kommt am Ende dabei raus? Welche Laufzeitdauer hat das Projekt? Vielleicht skizzieren Sie da einfach mal ein bisschen die Eckdaten.
Das mache ich gerne. Vielleicht fange ich mal mit unseren Projektpartnern an. Wir sind sehr stolz eigentlich, dass wir zwei große Hersteller dabei haben. Das ist die Firma Hüsker und die Firma Nauer, die im Prinzip mehr oder weniger diese Materialien herstellt und auch das Interesse hat, hier die Kreisläufe zu schließen. Wir haben aber auch einen Maschinenbauer dabei, der uns hilft, weil ich ja vorhin schon über die Herausforderung des Aufwickelns praktisch dieser Geokunststoffe dann zum Beispiel gesprochen habe. Wir haben die Ruhr-Uni Bochum dabei, die im Prinzip die Verortung praktisch über den digitalen Zwilling die Verortung auch dieser Geokunststoffe untersuchen möchte. Wir haben die Firma Taylorlux, die im Prinzip dort auch schaut, so nach dem Motto, wie können wir die kennzeichnen, damit wir auch Informationen über die einzelnen Geokunststoffe, die verbaut sind, haben. Wir haben die Firma Herold noch dabei, die im Prinzip uns die für Baustellen sorgt, weil wir wollen das Ganze ja auch in der Praxis umsetzen. Und wir sind natürlich als Hochschule dabei. Wir also ergänzen uns sehr gut. Wie gesagt, Frank aus dem Bereich der Geotechnik und wir aus dem Bereich der Kreislaufschließung. Also von daher haben wir ein ganz rundes Paket. Und das wollen wir tun. Wir wollen also, wie gesagt, hier einerseits Werkzeuge entwickeln, Technologien entwickeln, aber eben auch Geschäftsmodelle entwickeln, um wirklich hier eine Kreislaufschließung hinzubekommen. Und wie gesagt, dadurch, dass wir ja eigentlich alle im Boot haben, bin ich da sehr optimistisch, dass wir das auch hinbekommen. Aber wenn wir vielleicht die Schritte uns mal anschauen, wie gesagt, unser erster Schritt war im Prinzip hier die Optimierung der Rückbautechnik. Und da muss ich sagen, sind wir, glaube ich, beide sehr stolz oder das ganze Konglomerat sehr stolz, dass es der Firma Tibertec gelungen ist, hier praktisch ein Anbaugerät zu entwickeln, wo im Prinzip mehr oder weniger diese Materialien dann auch wieder aufgewickelt werden können und auch wieder entwickelt werden oder abgewickelt werden können. Und da haben wir im Prinzip jetzt auch schon Großversuche gemacht. Wir haben schon irgendwie 3500 Quadratmeter Geokunststoffprodukte verbaut und wieder eingebaut und wieder zurückgebaut, also mehrfach, und haben gezeigt, dass das geht. Also so den ersten Schritt haben wir, glaube ich, hier schon ganz gut abgewickelt. Das heißt, Wiederverwendung hier für bestimmte Geokunststoffarten, können wir sagen, ist auf jeden Fall möglich. Dann schauen wir uns die Recyclingverfahren an. Wir schauen uns hier an, so nach dem Motto, welche Aufbereitungstechnik gibt es hier. Haben auch, ich sag mal, mit einem Hersteller, der auch im Projekt mit drin ist, das ist die Firma Lindner, haben wir auch ein Gerät gefunden, was hier praktisch mehr oder weniger diesen Anforderungen entspricht. Und wir haben hier auch Versuche durchgeführt. Wir haben auch schon Reinigungsversuche durchgeführt, das heißt Siebung und Waschversuche durchgeführt und sind auch einmal schon mal so weit gekommen, dass wir praktisch schon Granulate hergestellt haben. Und diese Granulate befinden sich gerade, genau, ein Projektpartner habe ich vergessen. Das ist die TH Köln, der Kollege von der TH Köln, schaut sich gerade so unsere Granulate an und schaut sich an, welche Qualitäten wir letztendlich dort vorfinden. Genau, also wenn wir das alles von den Prozessschritten her soweit erarbeitet haben, dann ist unsere nächste Aufgabe, und das ist das, was jetzt auch kommt, dass wir uns Gedanken über das Geschäftsmodell machen, wie so praktisch mehr oder weniger so ein Ablauf oder wie möglicherweise auch eine Rücknahme, wie die Logistik möglicherweise auch mit anderen Partnern zum Beispiel aussehen kann. Wir werden uns dann, das hatte ich vorhin auch schon mal kurz angesprochen, die ökologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen anschauen. Und wie gesagt, Frank hat es vorhin gesagt, also wir müssen auch in die Normen schauen, weil momentan ist das, was wir hier vielleicht schon als, ich sag mal, super Beispiel dann auch hinbekommen, normativ eigentlich so noch nicht umsetzbar. Und wir haben aber, und das muss man sagen, in diesem Projekt, es ist auch sehr positiv, wir haben hier einige, die in der Normung auch arbeiten, sodass die Punkte direkt auch an der Normung mit adressiert werden können.
Ja. Seit wann und bis wann läuft das Projekt?
Das Projekt läuft jetzt schon ein Jahr. Wir haben noch 2 Jahre, glaube ich, vor uns ungefähr, so ganz grob. Also das heißt, wir haben hier noch, wir sind etwas über die Hälfte gerade Erarbeitung.
Gab es während dieses Jahres, seit das Projekt jetzt läuft, irgendetwas, was Sie, ich sag mal, besonders überrascht hat oder eine Erkenntnis, die Sie vielleicht schon teilen können? Sie hatten jetzt eben schon gesagt, also diese Maschine, die die Bahn wieder aufrollen und wieder entrollen kann. Gab es da so Punkte, wo Sie sagen, ach super, dass das schon funktioniert?
Kann ich vielleicht kurz erzählen, selbst innerhalb des Konsortiums hat man nicht ganz dran geglaubt, dass man das mit so einem Anbaugerät gut hinbekäme. Also es geht beispielsweise um diese Fließstoffe, ne, von denen ich gesprochen habe, die tatsächlich im Straßenbau auch vorwiegend hergestellt werden. Man muss sich vorstellen, auf diese Fließstoffe kommt im Prinzip noch eine für den Straßenbau große, ich sag mal, oder dicke Schicht von Schottermaterial. Und mit der Traverse, wie gesagt, war es eben möglich oder ist es möglich, tatsächlich diesen Fließstoff wieder aufgerollt aufzunehmen, um ihn dann beispielsweise wieder irgendwo anders einzusetzen. Also Stichwort Stromtrassen, von denen ich gesprochen habe, wäre da zum Beispiel ein sehr guter oder interessanter Anwendungsfall. Und wie gesagt, selbst innerhalb des Konsortiums war es eben so, dass der eine oder andere nicht dran geglaubt hat, dass das so geht, dass das alles zerreißt und nicht richtig gut funktioniert. Aber letztendlich konnte man jetzt schon belegen, durch mehrere Versuche, was die Sabine gerade gesagt hat, dass das wirklich gut funktioniert. Aber nichtsdestotrotz, man ist immer dabei, auch dieses Anbaugerät noch weiter zu entwickeln, noch weiter zu modifizieren. Das ist eben im Rahmen des Projektes jetzt auch weiter vorgesehen. Mit dem Ziel, das dann tatsächlich auch dann irgendwo in den Markt zu bringen. Also das muss man sagen, ist schon mal, fanden wir, ist ja gerade schon gesagt worden, sehr, sehr positiv. Ne? Und ich denke mal auch, was wir schon merken, auch durch die Vorversuche, die wir jetzt gemacht haben, auch was das Thema der Rezyklate betrifft, der Wiederverwendung betrifft, sehen die ersten Ergebnisse durchaus sehr positiv aus. Ja.
Gibt es da schon Interesse aus der Industrie, sag ich mal? Also guckt man da schon drauf? Also wenn Sie sagen, ne, mit so einer Maschine, das hat selbst das Konsortium überrascht. Also haben das andere bemerkt schon?
Ja, also unser Partner, der ist da auch relativ aktiv in der Bekanntmachung, so will ich es mal sagen. Und wir waren natürlich auch auf verschiedenen Konferenzen und haben das auch schon vorgestellt. Und jetzt im September ist die nächste auch europäische Konferenz, wo wir beide auch einen entsprechenden Beitrag haben, die Kollegin Flamme und ich. Und da werden wir das auch wieder vorstellen. Und ja, das ist tatsächlich so, dass der Partner auch schon angesprochen wurde, tatsächlich von ausführenden Firmen die haben definitiv Interesse gezeigt, tatsächlich an dieser Maschinentechnik, muss man sagen. Also das sieht sehr positiv aus. Und das ist natürlich schön für uns als Forschungsprojekt. Man sagt ja immer, ja, Forschung, wofür ist das? Ne, aber ich sag mal, wenn tatsächlich dann ein praktischer Nutzen herauskommt, wie in unserem Fall, kann das ja nur positiv sein.
Ne? Ja. Nee, das zeigt ja auch sehr schön die Verzahnung von Forschung und Praxis gerade einfach, ne? Also wie sich das in die Industrie überträgt. Ja. Okay, mich würde jetzt Richtung Ende des Podcasts natürlich jetzt nochmal das Thema Regularien interessieren. Das hatten Sie schon beide angesprochen im Vorfeld. Ich habe es mal ein bisschen ans Ende gestellt. Also Regularien, vielleicht schauen wir da einfach mal auf die Praktiken in der Bauindustrie beziehungsweise auch die Vorgaben, die dort herrschen. Eine Entsorgung oder Recycling auch von Geokunststoffen, lässt sich das aktuell in der Bauindustrie leicht umsetzen? Fehlt es da an gesetzlichen Vorgaben oder sagen Sie, wir brauchen sogar mehr, dass eben das gefordert wird, dass man es wieder verwenden sollte?
Also wenn man sich zum Beispiel die Trasse, die Stromtrasse anguckt, also zum Beispiel Südlingen, da wird im Prinzip ja mehr oder weniger in Abschnitten gebaut und uns erschließt es sich nicht, wenn wir hochwertige Materialien haben, warum die mehr oder weniger pro Abschnitt dann letztendlich entsorgt werden sollten, wenn sie denn eigentlich wieder eingesetzt werden könnten. Und da ist es im Prinzip so, dass selbst auch die Baufirmen mittlerweile da drauf kommen, dass das ja wohl Sinn machen könnte. Und hier ist es dann aber die Frage, so nach dem Motto, wie wird Tragfähigkeit nachgewiesen, wie, na, ab wann ist die Tragfähigkeit noch gegeben? Das sind alles so Punkte, die dann eben auch, ich sag mal, beantwortet werden müssen. Weil es ist ja nicht nur so, dass das Material ausgelegt wird, sondern es muss ja auch eine Tragwirkung haben. Und von daher ist die Frage, wie ist das möglich? Aber ich glaube, das Interesse ist auf jeden Fall da. Und wie gesagt, da die Materialien sehr hochwertig sind, sollte das meines Erachtens auch umgesetzt werden können. Wie das jetzt, ich sag mal, von den Rahmenbedingungen sind, ich glaube, Frank, das kannst du vielleicht besser beantworten.
Ja, das ist so ein Stück weit, was ich so eben schon mal angerissen habe. Also ich sag mal, wenn es zum Beispiel um diesen Anwendungsfall geht, den Sabine Flamme gerade besprochen hat, dann ist streng genommen nichts dagegen zu sagen, ist tatsächlich auch sehr schnell umzusetzen. Da sehe ich momentan auch von der Regelwerksseite her gar kein Problem. Was ich so eben angerissen habe, war das Thema, in dem Moment, wo das in das Thema Standsicherheit geht, Standsicherheit einer Konstruktion. Da, wie der Name schon sagt, da geht es um das Thema Sicherheit. Das ist eine andere Geschichte. Ne? Das heißt, da hat der Geokunststoff eine bewährende Funktion, ne? Wie man den Stahl aus dem Beton kennt, ne? Den Stahlbeton, auch der ist ja die klassische Bewährung, hat dann eben der Geokunststoff die Aufgabe der Bewährung. Und die muss natürlich dann eben über diese lange Nutzungsdauer von bis zu 100 Jahren beispielsweise bei solchen Konstruktionen sichergestellt sein. Und da ist es eben schwierig, momentan in diesem Bereich mit Rezyklaten reinzugehen, weil das ist tatsächlich, was ich eben schon erzählt habe, über die Normung nicht möglich. Aber ich sag mal, solche Anwendungsfälle, wie wir gerade gesagt haben, mit solchen temporären Konstruktionen, da sollte das oder wäre das tatsächlich aus der Regularienseite her durchaus denkbar. Ne? Aber nichtsdestotrotz, das ist schon so, da muss so ein Umdenkungsprozess bei allen Beteiligten irgendwo auch da sein und auch der Wille da sein, auch des Bauherrn, sage ich jetzt mal logischerweise, es tatsächlich sich dafür zu interessieren und auch, ich sag mal, in der Ausschreibung tatsächlich dann auch möglichst vorzugehen. Das wäre natürlich der einfachste Fall, ne? Wenn ich sage, okay, über die Ausschreibung und über den Vertrag gebe ich das vor. Das wäre natürlich dann immer dann, wenn eine Verpflichtung existiert, sage ich jetzt mal, dann ist die Umsetzung auch schneller da. Aber das muss dann natürlich auch in die Köpfe rein.
Ja, aber so wie Frau Flamme vorhin gesagt hat, in den Niederlanden scheint das ja zu funktionieren. Also wenn das da bei Vergabe direkt gefordert wird, warum machen wir das dann nicht auch hier in Deutschland?
Das ist eine sehr berechtigte, gute Frage. Ich könnte jetzt andere Beispiele nennen, auch aus den Niederlanden. Niederlande ist ja nicht ganz weit weg von Deutschland.
Nee, nicht so weit.
Wo gerade das Thema Geokunststoff, Anwendung von Geokunststoff, auch für Standsicherheiten ganz anders gehandhabt wird oder viel, ja, ich sag mal, weiter schon ist in der Handhabung als tatsächlich hier in Deutschland. Und in Niederlanden ist es aber so, dass die sich mit dem Thema der ganzen Nachhaltigkeit ja schon viel, viel, ja, schon weiter sind, ich sag mal, tatsächlich auch in den Projekten, in der Vergabe, in den Verpflichtungen, tatsächlich die Nachhaltigkeit nachzuweisen. Und da sind wir, muss man sagen, in Deutschland leider in gewissen Bereichen, auch gerade im Baubereich und Straßenbereich, leider noch nicht so weit. Man ist auf dem Weg dahin, aber man ist nicht so weit.
Ja.
Das führt eben dazu, dass wir tatsächlich Unterschiede zwischen diesen beiden Ländern haben.
Aber ich denke, wir können ja vielleicht mit unserem Projekt auch zeigen, dass das möglich ist und dass wir da viel mehr, ich sag mal, Chancen haben, als immer zu sagen, das geht nicht. Und so, dass wir im Prinzip dann auch, sag mal, viel mehr Bauherren davon überzeugen können, dass es dann eben geht und dass man das dann auch einfach mal macht.
Gibt es denn auf EU-Ebene ein Bewusstsein dafür? Also haben Sie davon schon etwas mitbekommen, ja?
Ganz definitiv. Also es ist ja so, was ich gerade schon sagte, also ich habe nun mal so von der Tätigkeit in der Geotechnik oder mit den Geokunststoffen habe ich viel natürlich auch mit dem Thema Europa und das ganze Thema, ich sage jetzt mal Stichwort Bauproduktenverordnung zu tun. Bauproduktenverordnung heißt, unsere Bauprodukte müssen wie andere Produkte auch ein sogenanntes CE-Kennzeichen haben. Hat vielleicht jeder schon mal davon gehört, logischerweise. Erst dann darf ich es handeln. Es gibt eine neue, relativ neue Ausgabe der Bauproduktenverordnung von Dezember 2024, also ganz, ganz frisch. Und da ist das ganze Thema der Nachhaltigkeit, das ganze Thema des Recyclings ist da ein absoluter Schwerpunkt. Das heißt, allein über diese Geschichte kommt, ich sage jetzt mal, Bewegung allein auch in den Baubereich rein und damit natürlich logischerweise auch in die Geokunststoffe. Allein darüber. Und aber nichtsdestotrotz, wie das immer so ist, es muss natürlich dann auch umgesetzt werden. Ne? Und daher müssen wieder gewisse Regularien zusätzlich erarbeitet werden und so weiter und so fort. Ich werde jetzt nicht sagen, der Bürokratismus ist da entscheidend, aber letztendlich auch da muss man natürlich gucken, dass man dann die Möglichkeiten, die man hat, dann auch dementsprechend umsetzt. Und möglichst auch schnell umsetzt. Aber wie gesagt, wir sind manchmal in Deutschland ja vielleicht ein bisschen nicht ganz so schnell. Aber wie Sabine schon sagt, wir versuchen mit dem Projekt so ein bisschen Schnelligkeit vielleicht da reinzukriegen und, ich sag mal, Erkenntnisse zu bekommen, die so eine Umsetzung dann auch möglichst vereinfachen.
Ja, genau. Das war eben deswegen auch meine Frage zu den, was haben Sie für Erkenntnisse bisher schon gewinnen können? Und dieses Positivbeispiel der Maschine wäre ja auch so etwas, mit dem man ein bisschen vorweggehen kann, um mal zu zeigen, hey, es funktioniert doch und man kann es doch umsetzen. Und so bekommt man es dann vielleicht auch schneller tatsächlich in die breitere Praxis. Mich würde jetzt zum Abschluss des Podcasts noch interessieren, wenn wir nochmal auf das Projekt gucken, was steht denn als nächstes an? Also haben Sie vielleicht Veröffentlichungen geplant? Sie hatten jetzt eben schon gesagt, Sie werden noch bei einer Messe, was glaube ich, auftreten?
Ja, es ist eine Tagung.
Eine Tagung, okay.
Genau. Also ja. Das ist ganz interessant. Es ist die Tagung für, ich sag mal, die Geokunststoffszene, so will ich es mal sagen. Die findet jetzt im September in Lille statt, also in Frankreich. Und da werden wir dann einen Beitrag liefern, tatsächlich zu unserem Forschungsprojekt. Und werden auch zeigen, tatsächlich über ein kleines Video und so weiter, wie das mit dieser Anbautraverse, von der wir gerade gesprochen haben, auch tatsächlich gut funktioniert und auch natürlich auch die anderen Ergebnisse da schon mal präsentieren. Und ich denke mal, das wird da so ein bisschen in der Szene, das hat sich auch schon rumgesprochen, dieses Projekt ist schon ganz interessant für die Szene, weil es wird viel geredet über das Thema Rückbau, Nachhaltigkeit, aber ich glaube, über das Forschungsprojekt sehen wir jetzt auch, dass es funktionieren kann, ja, und dass wir dann entsprechend einen Beitrag auch so von deutscher Seite auch bringen können.
Ja, und das Forschungsprojekt ist ja sehr angewandt. Das heißt, unsere nächsten Aufgaben sind neben dem, dass wir natürlich darüber reden, wo wir schon gelandet sind, dass wir im Prinzip hier aber noch Großversuche, wir sind ja direkt auf den Baustellen, das heißt, es stehen auch jetzt noch zwei Großversuche an, wo wir auf den Baustellen praktisch genau diese Dinge auch nochmal umsetzen und dann den ganzen Weg, also Wiederverwendung und auch Recycling, also praktisch auch nochmal zeigen, auch nochmal weiter optimieren. Wir werden dann praktisch ja von dem Kollegen in Köln dann auch die Ergebnisse über unsere derzeitigen Granulate bekommen und schauen, wie wir da weiterkommen. Wir werden dann, wie gesagt, auch unser Datenmanagementsystem, unseren digitalen Zwilling jetzt weiterentwickeln, wo wir im Prinzip auch Daten über die Materialien hinterlegen. Also das steht als nächstes an. Und wie gesagt, der nächste größere Workshop steht für das Geschäftsmodell an, wo wir dann auch mit den Vertriebskollegen von den Herstellern letztendlich überlegen, wie kann sowas zum Beispiel auch in einem Geschäftsmodell zum Beispiel umgesetzt werden? Also das sind so Punkte. Und dann haben wir natürlich die Ökobilanzierung noch auf dem Schirm, weil wir wollen auch zeigen, dass es dann, wie gesagt, auch ökobilanziell einen positiven Effekt hat.
Also eine sehr spannende Roadmap auf jeden Fall. Für mich klingt das, was Sie gerade skizziert haben, auf jeden Fall danach, dass wir vielleicht in einem Jahr nochmal sprechen sollten. Weil da sind ja doch einige Dinge geplant. Und wenn das mit, ich finde, der Ausblick klingt vor allem sehr positiv. Muss ich sagen. Und
wir sind auch total begeistert.
Ja, das merkt man. Das merkt man und ich finde es vor allem toll, dass vor allem auch praktische Dinge ja kommen. Und ich fände das auch sehr interessant, das, was Sie angesprochen hatten, mit der TH Köln da mal zu gucken, mit den Rezyklaten und so weiter und da mal die Projektergebnisse in Erfahrung zu bringen. Finde ich sehr, sehr spannend. Ich muss auch zugeben, mir war auch die Größe der Geokunststoffe beziehungsweise das Einsatzgebiet gar nicht so auf dem Schirm. In welchen Größenordnungen wir uns hier bewegen und umso wichtiger und toller finde ich das auch mal aus dem Projekt zu hören, was sich da doch schon alles tut. Finde ich sehr, sehr spannend zu beobachten und ja, ich würde sagen, wir haben einen Plan für den Podcast, dass wir uns da doch nochmal zusammensetzen und mal drüber sprechen, was sich dann so alles getan hat. Super, für heute sind wir am Ende. Ich kann nur noch ganz herzlichen Dank an Sie beide sagen. Frau Flamme, Herr Heimbecher, vielen Dank, dass Sie mit zu Gast im Podcast waren.
Gerne, Dankeschön. Ja, danke.
Und ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen der DGAW finden Sie auf unserer Homepage unter www.dgaw.de/Veranstaltung. Viel mehr Informationen zu den Themen der Kreislaufwirtschaft und zu allen aktuellen Veränderungen finden Sie im Mitgliederbereich. Mit einer Mitgliedschaft in der DGAW profitieren auch Sie von unserem Netzwerk. Treffen auch Sie Entscheider der Branche und der Politik im Rahmen unserer zahlreichen Veranstaltungen und profitieren auch Sie von Kontakten mit langjähriger Berufserfahrung. Sie können sich außerdem auf Fachveranstaltungen zu aktuellen abfallwirtschaftlichen Themen weiterbilden und an Arbeitskreisen teilnehmen und damit branchenrelevante Gesetze durch Stellungnahmen und Positionspapieren mitgestalten. Mehr Informationen zu einer Mitgliedschaft der DGAW finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter dgaw.de/Mitgliedschaft, der Link dazu in den Shownotes.